Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen beim Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel und wir begrüßen euch zu unserer Folge Nummer 37 und das Thema der Woche Wasserstoff. Hype oder nachhaltig? Doch zuvor, Philipp, wie war denn deine Woche?
Bis jetzt ganz gut. Ich muss wirklich sagen, ja, man merkt, wir sind so ein bisschen so in den Nachwehen von Corona oder wir fangen gerade erst an mit der zweiten Welle. Das muss man natürlich sehen, wie das auch sich so entwickelt. Aber ich habe das Gefühl, es herrscht langsam wieder etwas Normalität. Wie ist es denn bei dir?
Ja, bei mir ist auch Normalität eingetreten. Das kann ich nur bestätigen und so ein bisschen vergisst man das oder verliert man das Bewusstsein für Corona auch wieder. Ja. Ist vielleicht gefährlich.
Ja, aber ich merke es noch bei Mobilität. Also das ist Fliegen geht ja im Moment gar nicht. Dann ist es auch deutlich weniger Mietwagen stehen zur Verfügung. Die Züge gespenstisch leer, muss man auch noch sagen. Das ist schon noch doch noch sehr komisch. Wie ist es denn bei dir? Du bist ja, man kann es ja vielleicht sagen, du bist ja in einigen Märkten unterwegs.
Ja, auch da ist ganz verschieden, je nachdem, was das für Märkte sind. Aber ja, konsumtechnisch liegt ja einiges brach, das hört man ja.
Merkst du Konsum?
Also ich selber jetzt nicht so sehr. Es kommt wahrscheinlich auch auf die Sparten drauf an, welche gefragt sind, welche nicht. Aber es gibt bestimmt einige, die da jetzt nicht gerade, jubeln. Ja.
Apropos jubeln. Wir würden natürlich jubeln, wenn du, lieber Zuschauer, uns eine Bewertung bei iTunes geben würdest. So hilfst du uns natürlich, dass unser Podcast noch mehr gefunden wird, also dass andere Zuschauer auch noch mit hinzukommen. Wir möchten dich recht herzlich einladen, uns auf Instagram zu folgen, in unsere Facebook-Gruppe zu kommen und an der Diskussion der Woche teilzunehmen. Dazu möchten wir uns auch noch bedanken bei unserem Spender der Woche, dem Lukas. Und Marcel, was hat dich denn diese Woche bis jetzt so bewegt?
Ja, nicht nur mich hat es bewegt, sondern auch Tesla selber. Und zwar bewegte sich die Aktie zum ersten Mal über die magische 1.000-Dollar-Marke hoch. Und jetzt kamen auch noch einige Gerüchte auf, dass es ein neues Modell geben wird. Und zwar eine Art Minivan, wenn man so möchte, mit bis zu 12 Personen Platz an Bord. Und das sollte dem Modell X wohl relativ ähneln. Ja, das ist eine Art öffentliches Verkehrsmittel, was dann eben von einer Stadt zum anderen fährt, über einen Tunnel oder durch einen Tunnel. Und dort eben relativ schnell auch Leute von A nach B bringt. Also schon ein neues Mobilitätskonzept, was Elon Musk mit seinem Projekt oder seiner Firma The Boring Company umsetzen möchte. Und die möchten dann einfach wirklich ein richtiges Tunnelsystem implementieren in die Städte. Sehr, sehr spannend, finde ich. Auch dieses Fahrzeug, wenn das 12 Personen mitnimmt, ist das sicherlich auch etwas Relevantes für spätere Taxis oder autonome Fahrzeuge.
Auf jeden Fall.
Sehr, sehr, sehr spannend. Und Höchststände passen ja auch zu deinem ersten Thema heute.
Ja, wir sprechen über die Nasdaq und sie hat einen neuen Rekord markiert mit 9.953 Punkten, Allzeithoch. Und was ich doch ziemlich interessant finde, als das im Februar so langsam losging, dass die Börsen gebröckelt haben, ging es wirklich los, ich hatte nochmal recherchiert, mit Microsoft und Apple. Sie haben eine Gewinn- und Umsatzwarnung rausgegeben für wegen Corona, fürs Gesamtjahr. Und jetzt sind wir am Dienstag hoch auf 9.953 Punkte. Der Grund dafür ist aber nicht die fundamentale Entwicklung, muss man wirklich sagen. Es ist einfach das massive Eingreifen der Notenbanken in unser Finanzsystem. Ökonomen und Vermögensverwalter warnen vor einer Euphorie. Die Risiken sind ja derzeit nicht wirklich eingepreist, muss man sagen, sondern eher ausgeblendet. Einige sagen ja oder sind auch Ökonomen, sind überzeugt, dass wir jetzt in einer Rezession stecken. Ich weiß nicht, wie lange das noch gut gehen wird, immer einfach nur massiv Geld in die Märkte zu pumpen, auch natürlich in die Notenbanken. Dennoch muss man sagen, scheint es so, dass die Tech-Unternehmen auch deutlich, also wirklich gute Qualitätsunternehmen sind. Aber ich finde, man muss differenzieren. Ich würde zum Beispiel nicht eine Microsoft zum Beispiel mit einer Alphabet vergleichen, wo wir hier Alphabet als großen Werbepartner sozusagen haben und eine Microsoft, die schon von Stay at Home mit ihren Office-Produkten, ihren Betriebssystemen meines Erachtens nach besser profitieren als zum Beispiel eine Werbemaschine wie zum Beispiel eine Alphabet, weil wenn denen nämlich zum Beispiel die Kunden wegbleiben, dann wird es nämlich schon haarig. Apropos Werbung, wir haben ja am Sonntag einen Konsumgüterriesen bei uns in der Analyse. Und wusstest du, also wir werden über Unilever sprechen, wusstest du, dass Unilever der größte Vermarkter ist oder Werbeplatzbucher bei Facebook?
Nein, das ist interessant.
Und die haben zum Beispiel auch ihr komplettes Budget für Facebook erstmal komplett runtergefahren. Und somit sehe ich hier mehr eine Zyklik als zum Beispiel bei einer Microsoft, vielleicht sogar einer Apple. Ich glaube sogar langsam, dass ein iPhone ein Konsumgut ist, worauf die Leute selbst in einer Krise nur schwer verzichten. Interessant finde ich natürlich auch, Qualität setzt sich wie immer durch. Profiteur natürlich auf jeden Fall Netflix, die haben den Gewinn verdoppelt. Zoom, der Gewinn ging von $200.000 auf $27 Millionen hoch. Aber wie gesagt, Ökonomen und Vermögensverwalter warnen, auch Tech-Konzerne brauchen Kunden, die ihre Dienstleistungen bezahlen können. Und wenn es gesamtwirtschaftlich schlecht geht, fangen die Leute an, irgendwann zu streichen. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, wird jemand wirklich auf sein Netflix oder Disney Plus vergleichen oder auf sein neues iPhone? Ich glaube, da wird eher bei anderen Dingen gespart, oder? Wie siehst du das?
Ja, absolut. Ich glaube auch, das sollte man noch differenzieren. Klar sollte man vor einer Euphorie aufpassen. Das sieht man ja auch an den jeweiligen Kursen. Aber ich glaube auch einfach, dass es viele Industrien gibt, die gerade keiner als Anlagemöglichkeit sieht, wo man sagt, Automobilbranche zum Beispiel, und dieses Geld muss ja irgendwo auch hinfließen und das akkumuliert sich dann jetzt einfach in den Tech-Branchen. Deswegen glaube ich, ist das gar nicht so dramatisch, dass die Nasdaq so steigt, denn hier sind ja vor allen Dingen Amazon und Co. die wirklichen Leader und das zieht natürlich auch den ganzen Index mit nach oben, wohingegen eben Altindustrien, gerade auch bei Dow Jones und so, vielleicht nicht ganz so sprittig sind.
Und Die Frage ist natürlich auch, in was willst du eigentlich heutzutage investieren? Anleihen mit negativen Renditen?
Es gibt keine Alternativen.
Man könnte ja selbst sagen, dass ein Unternehmen mit einem KGV von 20, 30, 40 eigentlich gar nicht so teuer ist. Oder Immobilien haben auch, glaube ich, wenn man das runterrechnet, fast ein KGV von 40. Also sind Aktien alternativlos? Fragezeichen, wenn man sich damit beschäftigt. Ich habe die Woche was ganz Tolles gelesen, muss man wirklich sagen. Da hat der Jim Cramer, den ich ja ganz gerne höre, der hat gesagt, eigentlich ist die Börse etwas wie die Schule. Du musst aufpassen, deine Hausaufgaben machen und schon kannst du bestehen. Kann ich eigentlich nur so unterschreiben, Hausaufgaben machen, so wie wir es ja auch immer sagen, also wirklich die Unternehmen kennen. Apropos verzichten, wir haben ja jetzt schon festgestellt, die meisten würden auf ein neues iPhone oder ein neues Handy nicht verzichten in der Krise. Bei deinem nächsten Thema, würdest du darauf verzichten, Essen zu bestellen?
Ist ja nicht so, dass ich es jeden Tag mache, aber ich glaube, der eine oder andere vielleicht schon, aber es ist halt doch irgendwie Bequemlichkeit und deswegen hat das ganze Zukunft. Wir sprechen noch einmal, wie schon letzte Woche, über Grubhub. Die sollten ja übernommen werden oder zumindest gab es da ja ein Angebot von Uber, die Grubhub da übernehmen wollten, doch dieser Deal scheint jetzt eben zu platzen und extrem überraschend für mich kam dann auch gleich Just Eat Takeaway, der Konkurrent, der bietet plötzlich einfach mal mit. Und ja, hier geht es einfach nicht weniges um die Weltherrschaft für Essenslieferungen. Denn wenn hier ein Grubhub und ein Just Eat Takeaway zusammengehen sollten, ist es natürlich ein Riesenunternehmen. Ja. Gewinner der sind hier die Aktionäre von Grubhub, weil die können ja den Preis einfach hochbieten lassen zwischen Just Eat Takeaway und eben Uber. Mal sehen, ob Uber noch dabei bleibt.
Glaubst du, also die Frage ist, wie ernst sind auch diese Angebote, ne? Das ist das, glaube ich, also vielleicht will man jetzt auch einfach Uber ein bisschen damit ärgern, dass man guckt, wie weit ist Uber bereit zu gehen, das alles auszureizen, um dann zu sagen, hier, jetzt verbrennt unser Wettbewerber nochmal richtig Cash. Also ich weiß nicht, ist Just Eat Takeaway ist wahrscheinlich auch noch nicht profitabel, oder?
Das ist genau das ist genau der Punkt. Die sind jetzt auch nicht wahnsinnig die schwimmen jetzt auch nicht wahnsinnig im Geld, im Cash. Ja. Aber ich glaube, hier ist das auch eine strategische Nummer, denn Just Eat Takeaway weiß, wenn sie Grubhub nicht versuchen mitzuschlucken, dann wird auch die Allianz zwischen Grubhub und Uber so groß, dass es wieder gefährlich sein könnte für Just Eat Takeaway. Und Just Eat Takeaway ist ja auch erst, ich sag mal, zusammengekommen nach einer Übernahme von Takeaway. Und deswegen wird das sehr spannend zu beobachten. Hier ist, denke ich, viel Strategie mit drin.
Ja. Apropos im Geld schwimmen, ich habe mitgebracht Goldman Sachs. Und diese Bank, also es ist ja, Goldman Sachs ist ja eigentlich eine Investmentbank, und sie schließt die Aufnahmen für ihre Online-Bank Marcus in Großbritannien. Hast du davon schon mal gehört?
Nur den Begriff Marcus in dem
also,
Moment.
Ziemlich ausgebufft. Sie gehen ja auf einmal vom Investbanking in das Privatbanking, wo eigentlich Goldman Sachs ja gar nicht mit dabei ist. Aber was sie ja auch machen, ist zum Beispiel die Kreditkarte mit Apple. Da sind sie auch mit dabei. Aber sie bieten Kunden, und jetzt weiß ich auch, warum sie es schließen, 1,05% Zins auf ihre Einlagen. Und das würde dich das bewegen, mit deinen Tagesgeldern zu wechseln, so einen Zins?
Ja, beim Tagesgeld kann man das schon durchaus
das
mal
ist
machen.
Schon ordentlich,
ja, lieber 1,05 als gar nichts.
Ne? Sie sind auch ein Profiteur von Corona, weil sie seit Februar 100.000 neue Kunden gewonnen haben. Die Leute sind wirklich jetzt dabei, einfach, sie haben Zeit, sie sind zu Hause, sie schauen in ihre Finanzen, restrukturieren sich und die Einlagen sind gestiegen von 8 auf 21 Milliarden Pfund. Und was ist eigentlich die Idee dahinter? Warum geht man weil ein Investmentbanking ist ja hochprofitabel, warum schlägt man sich mit Privatkunden rum? Weil man will eigentlich nur deren Bestes und das ist natürlich das Geld. Goldman Sachs nimmt nämlich das Geld der Privatperson, gibt einen guten bis sehr guten Zins, aber sie benutzen das Geld für das eigene Investmentbanking und geben ein bisschen von ihrer Rendite in Form von einem Zins weiter. Der Nachteil ist, warum machen sie das jetzt zu? In Großbritannien musst du ab 25 Milliarden Pfund Einlage eine neue Firma gründen, weil man möchte natürlich die Einlagen der Kunden schützen, dass es hier nicht wirklich zu Missbrauch kommt. Und jetzt stoppt Goldman Sachs, damit sie das nicht abspalten müssen, das Geschäft, weil dann wäre es wieder für sie nicht lohnenswert durch die Versteuerung, weil man könnte einfach nicht die Einlagen hin und her schieben im Unternehmen, so wie man es braucht. Also würde das passieren, wäre der Nutzen der Gelder für das Investmentbanking deutlich schwerer. Aber ich muss sagen, ich finde Goldman Sachs doch hier relativ spannend in diesem Segment der Investmentbanken, auch mit dieser Strategie, die man damit fährt. Man hat eine Win-Win-Situation, höhere Zinsen, man kann mehr investieren über das Investmentbanking, ist aber natürlich auch ein höheres Risiko, wenn mal ein Investment schief geht, musst du immer noch die Zinsen bedienen. Ich weiß nicht, wie siehst du diese Idee hier von Goldman Sachs, eine Online-Bank mit einem hohen Zins, die Gelder nutzen zum Investieren?
Ja, schon ziemlich clever, ja, weil so kann man doch recht schnell über neues Geld verfügen und der Kunde hat auch was davon. Kann man machen. Wir haben noch einen kleinen Rückblick, oder habe ich jetzt mitgebracht, und zwar auf unsere letzte Aktienanalyse am letzten Sonntag, das war Nestlé. Und wer das noch sehen möchte, auf unserem YouTube-Kanal kann man das nochmal anschauen.
Link dazu gibt es in den Shownotes.
Und ja, sie haben jetzt auch gleich was Neues verkündet diese Woche. Und zwar verkaufen die Schweizer das Buitoni-Geschäft in Nordamerika. Und Käufer des Geschäfts ist Finanzinvestor Brinewood Partners. Und die kaufen eben diese Pasta-Marke. Der Wert der Transaktion beläuft sich eben für das Geschäft in den USA, in Kanada und in der Karibik auf 115 Millionen US-Dollar. Und der Grund dafür, dass man einfach mit der Entwicklung der Marke in den Regionen nicht zufrieden ist. Ja, am Sonntag kommt der Wettbewerber, Unilever, hat man schon angesprochen.
Genau.
Und so schnell kann es gehen, ja. Analyse gemacht und schon hat man hier die ersten Veränderungen im Geschäftsmodell.
Genau. Ich bleibe nochmal im Bereich Finanzen, Investmentbanking. Ich spreche nochmal ganz kurz über die DWS. Das ist die Tochter der Deutschen Bank, ging ja 2018 an die Börse. Wie schnell das schon wieder her ist, oder also wie lange das schon wieder her ist. Ich bin schon wieder...
Wir werden alt.
Wir werden alt, genau. Und sie bauen sich massivst um. Und da muss man wirklich sagen, sie haben einen richtig guten CEO, so wie ich das sehe. Man will flexibler, schlagkräftiger werden und ein globaler Vermögensverwalter. Und das finde ich doch ziemlich interessant. Also ich glaube, die DWS hat die Zeichen der Zeit erkannt. Man sieht, die Abspaltung scheint gut zu sein. Man führt eine sogenannte Matrix-Struktur ein. Die nutzen auch BlackRock und andere Vermögensverwalter. Das heißt, man schafft eine Verbindung zwischen Funktion und Region. Die Führungskräfte sind vor Ort. Man möchte die Mitarbeiter reduzieren. Und was ich auch hier ganz spannend finde, ist, man fängt nicht unten an bei der Poststelle, sondern oben, weil der CEO sagt, die Treppe wird von oben gefegt. Und das ist, finde ich, super, also es ist eigentlich sehr zutreffend, oder?
Ja, geiles Motto.
Genau. Und der Kapitalmarkt würdigt die Arbeit der DWS, muss man auch sagen. Die DWS verwaltet jetzt schon 700 Milliarden Euro. Und ich muss sagen, sie haben ja auch den ETF, den Xtracker ETF. Und ich investiere auch in diesen. Über meinen ETF-Sparplan einmal im Monat. Und sie könnten günstig bewertet sein, weil aktuell werden sie auch unter Buchwert gehandelt. Apropos ETF-Sparplan, ich würde jetzt gleich die Brücke schlagen zum Top und Flop der Woche. Und mein Top der Woche sind die vermögenswirksamen Leistungen. Du kriegst das ja nicht als Selbstständiger. Mhm. Ich komme zum Glück noch in diesen Genuss. Und es ist ja so, in Deutschland kriegt eigentlich jeder Angestellte bis zu 40 Euro von seinem Arbeitgeber. Und bis jetzt war es ja immer so, man konnte das zum Beispiel in einen Bausparvertrag setzen. Jetzt wissen wir natürlich, alle Bausparverträge sind teure Produkte, die sich nicht wirklich lohnen. Aber wusstest du, dass eine Anlage in ETFs möglich ist?
Nein, noch nicht.
Und das finde ich ist sehr, sehr spannend, weil dein Arbeitgeber investiert für dich einfach in einen ETF. Es ist auch so, wenn du investierst, zum Beispiel im Bausparer, kommst du erst nach 7 Jahren an das Geld ran. Und so ist das auch bei der ETF-Anlage. Also das finde ich ziemlich spannend. Du machst den Vertrag und da gibt es zwei große Anbieter, zum Beispiel die Comdirect oder Finvesto. Ich persönlich bin bei Finvesto ein Affiliate-Link. Dazu haben wir auch in den Shownotes. Wir würden uns natürlich freuen, würden ein bisschen Geld bekommen, wenn ihr euch über diesen Link anmeldet. Es ist ganz einfach. Ich habe mich angemeldet. Also einfach ETF raussuchen, anmelden, Web-ID machen, also Postident sozusagen übers Internet und dann schickst du das zu deinem Arbeitgeber und schon fängt dein Arbeitgeber an, für dich in diesen ETF jeden Monat zu investieren und nach 7 Jahren kannst du den Vertrag auflösen oder du sagst dann zum Beispiel, ich bespare es einfach oder lass meinen Arbeitgeber weiter besparen.
Okay, und das zahlt dann quasi nur der Arbeitgeber?
Nun, du kannst auch selber sagen.
Du kannst auch selber noch was reinziehen.
Du kannst aufstocken. Mhm. Die Gebühren habe ich mir auch mal angeschaut, also du hast den ganz normalen, die Kosten, die der ETF halt hat, mit ungefähr 0,2% pro Jahr und 10 Euro Depotgebühren auch pro Jahr. Finde ich aber immer noch in Ordnung, weil die meisten verschenken das. Also die meisten Deutschen nutzen diese vermögenswirksamen Leistungen nicht. Und selbst wenn es 23 Euro sind, kann man eigentlich jedem nur empfehlen, hey, einfach machen. Ja. Weil wenn du das jetzt mal wieder hochrechnest mit dem Zinseszins, kommst du innerhalb von 30 bis 40 Jahren knapp hier bei einer 7-9% Rendite auf 100.000 Euro, die dir dein Arbeitgeber einfach schenkt. Du musst nichts machen. Also der Arbeitgeber spart Steuern. Du hast keine Nachteile davon und kriegst einfach jeden Monat Geld geschenkt, was du in ETF anlegen kannst. Und ich denke, so kann man natürlich auch Freunde und Familie für das Thema Aktien, finde ich, auch begeistern. Ja. Also es gibt ja immer ein paar Skeptiker auch, die sagen, ah, hier Börse, alles Humbug. Aber so, hey, wo ist das Risiko? Ich sehe persönlich eigentlich kein Risiko. Du kriegst das Geschenk von deinem Arbeitgeber und somit machst du auch eine Rendite, machst du.
Ja.
Und die Rendite ist schon ziemlich stark, wenn du das Geschenk bekommst.
Das stimmt. Ja, klar, Geschenk
also,
halt, ne?
Wer
sagt
genau,
Oma also, auch, sagt auch keiner bei Oma,
wie
nein.
Wie gesagt, ich kann es eigentlich jedem nur empfehlen, so ein VL, vermögenswirksame Leistung, Depot zu machen. Finde ich eine super Alternative und es ist ja auch, du kommst ja erst nach 7 Jahren ran. Also der man sieht ja auch mal, hey, wie entwickelt sich das Ganze? Man fängt sich an, damit zu beschäftigen. Also
für die Disziplin mir, gleich zum
genau,
Lernen, ganz praktisch.
Von mir ne? Wirklich ein Top der Woche, dass man sowas machen kann, egal bei welchem Anbieter man das natürlich macht.
Ja, bevor ich jetzt Bewerbungen schreibe und ins Angestelltenverhältnis gehe, weil ich das auch nutzen möchte, würde ich erstmal meinen Top präsentieren und das ist die Hornbach Holding und die hat jetzt starke Quartalszahlen gebracht und zwar mit einem Umsatz und einem Gewinnsprung, denn direkt nach der Öffnung aller Märkte, das ging ja dann relativ fix wieder, ne, dann haben wir doch alle noch in Erinnerung, wie die langen Schlangen vor den Baumärkten sich dort bildeten. Also ja, die sind auf jeden Fall Profiteur, sie haben richtig stark zugelegt, die Aktie ging fast zweistellig nach oben. Und das hat die Anleger auch nicht gestört, dass der Ausblick zunächst einmal zurückgenommen wird, weil man natürlich nicht weiß, wie die Corona-Krise noch weiterhin ihre Kreise zieht. Dennoch Hornbach hier ganz stark präsentiert.
Ich glaube auch, weil ich glaube, bevor ich was im Internet bestelle, was mit Baumarkt zu tun hat, fahre ich lieber hin. Also muss ich ganz klar sagen, du willst dir die Blumen angucken, du willst dir, ja, das sind ja diese Projekte auch immer, ne? Und ja, ich hatte es schon mal gesagt, ich glaube, Baumärkte wird es noch lange geben, wenn die sich digital transformieren, abholen, begutachten, besichtigen, mitnehmen, ja oder nein. Haben Baumärkte doch eine tolle Zukunft? Hornbach gibt es ja auch zwei Aktien, einmal nur die Baumärkte oder auch einmal die Holding mit den ganzen Immobilien mit dazu. Also es ist schon ein Blick wert, ist auch ein solider deutscher Wert. Könnte ich mir persönlich auch selber fürs eigene Depot vorstellen, weil ich stand auch in dieser blöden Schlange.
Ja.
Ich weiß nicht, wie du siehst, wäre es für dich ein Kandidat fürs Depot?
Nicht unbedingt mit Priorität, aber natürlich ist der Bereich sehr, sehr attraktiv. Also, auch
also
mit
so
Home
die
Depot 200.
Aktie dann in deinem Weg zum Billionär.
Genau.
Richtig. Ich habe noch mitgebracht, mein Flop der Woche. Ach, es geht um unsere EU. Sie prüfen tiefer die Fusion von Fiat und Peugeot, weil die EU sieht eine zu große Marktmacht bei Kleintransportern. Und Fiat und Peugeot haben jetzt noch bis Montag Zeit, die Zweifel zu zerstreuen oder gegebenenfalls von sich aus Zugeständnisse anzubieten. Passiert dies nicht, lieber Marcel? Was wird passieren? Die EU, also dass die Maschinerie EU fängt an zu rödeln und es wird eine viermonatige Prüfung gestartet. Und wow. Da habe ich mir wieder gesagt, wow, warum denn 4 Monate? Aber das muss man machen. Das ist einfach so, du musst dann 4 Monate prüfen. Und da frage ich mich wieder, wir haben jetzt Siemens durfte ja die Zugsparten nicht fusionieren und all solche Sachen. Wollen wir nicht outside the box denken? Wollen wir nicht jetzt mal größer als Europa denken und vielleicht auch mal globale Champions formen, ja, so wie man das also weltweit schon sieht, was da passiert?
Ich habe da zwei Seiten. Also klar, ich kann es verstehen, dass man hier auch wieder aufpasst, dass wirklich keine Vorteile kartellrechtlich entstehen. Einfach schon, klar, auch in Bezug mit der Thematik von der Lufthansa, die natürlich auch Slots abgeben musste. Ne? Also irgendwo ist das ja dann fair. Auch. Ja. Andererseits kann ich mir nicht vorstellen, dass Fiat und Peugeot dann so eine Marktmacht haben, dass die ganzen Nutzfahrzeuge von VW und Daimler da keine Chance mehr haben. Ich glaube,
also ich sag's dir, ne? Dein erster Modern Value Investing Dienstwagen wird ein Fiat.
Ich hoff's. Wunderbar, ich freue mich drauf. Wir bleiben bei der Automobilbranche und das Flop dann auch nicht so weit hergeholt. Ja, VW hat sich ja diese Woche recht stark präsentiert und zwar erstmal in der Führungsetage gab es ein Hin und Her und der Herr Dies ist eben nur noch in Anführungsstrichen Konzernchef, das ist ja immer noch eine sehr wichtige Aufgabe. Also so richtig sieht das nicht aus wie eine Degradierung, aber der ehemalige Vize Ralf Brandstätter ist jetzt neuer CEO der Kernmarke VW und die Gründe sind natürlich genau das, was es zum Flop macht, und zwar der ID.3 kommt jetzt erst im September aufgrund der Softwareprobleme. Der E-Up und der E-Golf sind ja pro verkauftes Modell defizitär, also die bringen wirklich absolut Verluste. Ja, erst der ID.3 bringt tatsächlich Gewinne und Marge, aber der kostet halt auch einfach mal knapp 40.000 und wenn ich so ein Model 3 von Tesla denke, könnte schon zumindest in der einfachen Variante deutlich günstiger sein. Dann haben sie ja noch die Kaufprämie vom Staat, die ja bis Ende 2021 aktiv sein soll. Davon zahlt ja der Staat dann 2/3 von den 9.000 Euro. Auch hier werden natürlich jetzt ein paar Monate verschenkt, wenn man so möchte. Und jetzt hat man noch eine Elektroallianz mit Ford präsentiert. Das war ja, hat sich ja schon ein bisschen angekündigt gehabt. Aber was es eben zum Flop macht, tatsächlich gerade dieser ID.3 ist ja so die Chance, die VW ja präsentiert hat. Jetzt vor allen Dingen, weil auch das, der ID.4 kommen soll. Und naja, jetzt braucht man wieder so lange, obwohl man eben auch jetzt noch von der Mehrwertsteuer profitieren könnte, von diesem gesenkten Modell bis Ende des Jahres. Und trotzdem kommt man hier nicht richtig in die Potten. Schade also, drum.
Ich muss sagen, ich habe das Gefühl, es gibt mehr und mehr Ladestationen,
okay,
dass die errichtet werden. Aber es ist auch ein ziemlicher Kampf. Also in einem Stadtteil bei uns in Leipzig, wo ich ja vielleicht bald hinziehen werde, habe ich jetzt mal geschaut, keine. Keine Ladestation. Dann habe ich angerufen bei der Stadt. Das ist eigentlich auch wie so ein Flop. Wirklich, ohne Mist. Ich habe angerufen und habe gesagt, hey, ich ziehe da bald hin. Weißt du, was passiert ist auf der gegenüberliegenden Seite der Leitung? Der hat gelacht. Der hat gelacht und hat gesagt, hey, ja, da sind sie ja ein bisschen ab vom Schuss. Ist ja wie ab vom Schuss.
Da gibt es keine Stromfälle. Wo hast du denn?
Ich wohne in Leipzig. Also es ist wirklich, es zählt ja auch noch nicht mal, es ist ja kein Vorort. Es ist wirklich, und ich bin innerhalb von 20 Minuten bin ich im Zentrum und da lacht er und sagt, hier, sie sind ein bisschen ab vom Schuss, aber sie können es ja mal probieren über den Gemeinderat, dass da eine Ladestation hinbekommt. So nach dem Motto, viel Glück, Kumpel.
Stell dir einen Hamster hin, der das für dich fährt.
Also, und auch auch die ganzen Firmen, wenn man das jetzt so sieht, mit dem, ich hatte dann auch mal gefragt, Mensch, wir haben ja Stellplätze dann auch bei diesen Häusern. Wie schaut's denn da aus mit Ladestationen? Nee, das ist alles halt noch nicht. Aber man könnte ja, und das ist auch kein Witz, ich könnte ja aus dem Fenster in der Küche ein Kabel rauslegen und mit 220 Volt mein Auto laden.
Ich verstehe das Problem gar nicht, hab das mal nicht so.
Es ist wirklich, und ich habe mit meiner Partnerin eigentlich schon gesagt, wir müssten mal so einen Instagram-Account machen, so Ladesituation. Da hatte ich auch gesehen, als wir waren jetzt in Hamburg, habe ich gesagt, oh, guck mal, da ist eine Ladestation, Baustelle. Und oder jetzt gestern waren wir auch nochmal im Hamburger Hafen, fährst ins Parkhaus rein, willst in die, auf die Ladestation. Naja, da standen da halt ein paar Verbrenner. Das, also es ist unglaublich, oder? Du hast in einem ganzen Parkhaus eine Box, also für ein Elektroauto.
Ihr seht schon bei den Kollegen, ja. Kolleginnen von Mordlust, dass sie irgendwann sagen, so, ah, hier, neuer Fall.
Ja.
Und ja, gestorben, weil Elektro-Tankstelle besetzt. Der hat da Kampf also, um die Elektro.
Und wer das wirklich gut macht, muss man einfach sagen, ist und bleibt Tesla. Die haben ja eigentlich eine eigene Ladeinfrastruktur errichtet in ganz Europa. Und wenn du mit einem Tesla fährst, dann rechnet der dir ja die Route aus, wo du dann einfach dich hinstellst, anhältst und einfach mal 40 Minuten lädst und dann ist das Auto voll. Zum Vergleich, mein Auto von einer deutschen Marke mit einer 5, also angeblich 40 Kilometer Reichweite und E-Kennzeichen braucht 2 Stunden für diese Reichweite. Da ist ein Tesla schon mehr als voll mit seinen 500 Kilometer an Reichweite. Und das ist für mich...
Nimmst eine Powerbank mit.
Ja, ne, oder Solarpaneele. Naja, ja, kommen wir zur Umfrage bei Facebook. Unsere Frage ist natürlich heute, also kommt gerne in unsere Facebook-Gruppe, Umfrage der Woche. Wie spielst du das Thema Wasserstoff in deinem Depot? Und ich muss sagen, um es mal kurz vorwegzunehmen, ich war ziemlich überrascht, was wir doch herausgefunden haben zum Thema Wasserstoff.
Ja, wenn man sich mal näher damit beschäftigt, fällt einem plötzlich auf, dass wir doch wirklich großartige Chancen sind und woher der Hype vielleicht auch kommt. Und das bringt uns auch direkt zu dem Thema Wasserstoff, Hype oder nachhaltig. Und Philipp, erzähl uns mal kurz etwas zur Einleitung. Ja,
also selbst 1874 oder schon 1874 hat der Autor Jules Verne in seinem Roman Die geheimnisvolle Insel über Wasser als Kohle der Zukunft gesprochen. Und jetzt ist die Frage, wie wird Wasserstoff eigentlich hergestellt? Es ist eigentlich ganz einfach. Elektrischer Strom fließt über Elektroden in einen Tank voll mit Wasser. Durch den Strom zerlegt sich das Wasser in seine Elemente Wasserstoff und Sauerstoff. Wenn diese anschließend wieder zusammengeführt werden, entsteht Energie und aus dieser Energie lässt sich Strom, Methan zum Heizen machen oder zum Beispiel auch Treibstoffe herstellen für Flugzeuge und Schiffe.
Genau, das ist also auch ein wichtiges Thema für die ganze Fridays for Future-Bewegung, ja, die ja hier eben auch die Klimaproblematik anspricht. Und das ist auch im Prinzip ein Grund, warum an Wasserstoff so richtig stark gefeiert wird. Wir müssen natürlich aufgrund der Klimawärmung den Einsatz von fossilen Brennstoffen verringern, beziehungsweise am besten komplett obsolet machen.
Ja.
Und das wird eben relativ schwierig und teuer in den nächsten Jahren. Und da kann natürlich die Lösung Wasserstoff sein. Der Nachteil davon ist, dass man bei der Herstellung sehr viel Strom benötigt. Der Vorteil wiederum, man kann diesen Strom natürlich aufgrund von erneuerbaren Energien ja als grünen Wasserstoff herstellen, indem man halt wirklich dann auf Solar- und Windkraft umstellt.
Genau, was ich kurz noch erwähnen möchte, wir reden ja von grünem Wasserstoff. Es gibt aber noch blauen Wasserstoff. Das ist, wenn dieser Wasserstoff aus Erdgas gewonnen wird und das CO2 versiegelt wird in der Erde, wie es zum Beispiel in Norwegen passiert. Das macht zum Beispiel der norwegische Konzern Equinor schon seit ein paar Jahren. Dann gibt es auch noch grauen Wasserstoff. Das ist Wasserstoff, der aus Kohle gewonnen wird. Also CO2 produzieren, das bringt alles nichts. Also wir sind uns beide einig, grüner Wasserstoff ist die Zukunft. Und worüber sich die Experten auch einig sind, ist, dass das hier wirklich eine riesen Cash-Cow sein kann. Mehr als Öl und Gas zusammen konjunkturunabhängig könnte der Bereich Wasserstoff wirklich für die Wirtschaft bedeuten. Also ein großer, großer Geschäftszweig, der hier entsteht.
Ja, kannst du dir vorstellen, man hat ja immer gesagt, so Öl und Gas ist ja so eigentlich das Brot- und Buttergeschäft. Ja, als Aktionär ist, da freut man sich ja, wenn Shell und so, alles ganzen Dividenden, die Gewinne, die da eingefahren werden. Alles schon sehr, sehr spannend, wenn das sogar größer sein soll, dieser Bereich. Aber dafür braucht man auch hohe Investitionen und zwar etwa 70 Milliarden Dollar sind nötig in den nächsten 10 Jahren, um den Preis für die Herstellung um 50% zu senken.
Das ist natürlich echt viel.
Richtig viel Geld. Das kann ja auch nicht einfach so der Staat machen, sondern das muss ja dann verteilt sein auf die jeweiligen privaten
Subventioniert
Sektoren.
Subventioniert wahrscheinlich auch durch Steuerentlastungen für die Unternehmen. Wichtig ist auch zu wissen, es lohnt sich eigentlich erst ab einem LKW. Also wir als Privatpersonen mit unseren PKWs, da ist Wasserstoff eher vom Kosten-Nutzen eher nicht so hoch, aber so ab LKW, da lohnt sich das richtig im Punkto Wasserstoff. Flugzeuge und Schiffe, diese schweren Öltanker, das musst du ja mal überlegen, Bahn, Busse und, was wir auch ja bei der Recherche festgestellt haben, Industrie, also zum Beispiel die Stahlindustrie oder auch Raffinerien. Wenn du die nicht mehr mit Kohle beheizt, so einen Stahlhochofen, kommen wir aber später auch nochmal dazu mit einem Beispiel. Also das ist wirklich etwas, es lohnt sich für die Industrie und natürlich auch für größere Energieschlucker sozusagen, um es mal so zu sagen.
Genau, hatte man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm. Wir hatten ja so erst gedacht, es geht hier rein um Mobilität, aber es ist tatsächlich die Industrie, die hier richtig stark profitieren kann. Aber das heißt auch, dass man hier erstmal viel Geld in die Hand nehmen muss für die Infrastruktur. Und zum Beispiel die Chemiebranche müsste laut einer Studie rund 45 Milliarden Euro investieren, um bis 2050 klimaneutral zu sein. Und das nur bei 6
Standardprodukten,
die hergestellt werden. Also es ist auch nicht mal so, dass man jetzt hier die volle Palette aufbietet, sondern wirklich nur bei wenigen. Und wenn ich mir überlege, so eine Covestro zum Beispiel mit ihren 6,5 Milliarden Kapitalisierung, wie sie gerade sind, ja, das kann ein sehr, sehr teurer Akt werden.
Auf jeden Fall. Auch wichtig ist die Stahlindustrie. Also dazu gehört ja nicht nur wirklich klassischer Stahl, sondern auch Aluminium, Verpackungen. Und da muss man auch sagen, das würde auch deutlich teurer werden als konventionelle Produkte. Und dieser Wettbewerbsnachteil muss einfach auch auf europäischem Wege ausgeglichen werden, damit wir auch zum Beispiel in Europa weiterhin wettbewerbsfähig bleiben und auf dem Weltmarkt bestehen können. Also ich glaube, hier werden die Karten wirklich neu gemischt. Und ich habe jetzt mal ein Beispiel mitgebracht, nämlich die Salzgitter AG. Und da, also sie sind ja bekannt, Stahlhersteller in Deutschland mit einer der großen, mit zum Beispiel mit ThyssenKrupp zusammen. Und sie haben jetzt schon zwischen Hochöfen im werkseigenen Kraftwerk und dem Walzwerk einen kleinen blau-grauen Standardcontainer haben sie da aufgebaut. Und in diesem ist Wasserstoff. Und dieser Wasserstoff befeuert den Hochofen, also wo der Stahl zum Schmelzen gebracht wird. Und er soll auch innerhalb der nächsten Jahrzehnte die Kohle in der Stahlproduktion bei Salzgitter auch komplett ersetzen. Und das Endprodukt, was aus der Herstellung von Stahl da sozusagen rauskommt, ist Stahl und Wasser.
Und Wasser.
Und das ist natürlich eigentlich eine super tolle Geschichte. Wir haben ja jetzt die großen Investitionen, da hast du ja nochmal was mitgebracht, die jetzt die Bundesregierung machen will.
Genau, die Bundesregierung mit dem Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier haben jetzt eine neue Strategie vorgestellt, die nationale Wasserstoffstrategie, und eben plädiert hier der Herr Altmaier, dass Wasserstoff eine Art Wundermittel ist und er sieht halt riesen Chancen für die Industrie.
Globuli der Industrie.
Ja. Und jetzt wird das ganze Thema auch gefördert. Das kann zum einen positiv sein, das kann natürlich aber auch nachteilig sein, wenn wir an die Subventionen der Solarindustrie von vor vielen Jahren denken. Das wird sich dann aber erst zeigen. Fakt ist, dass man jetzt hier auch staatlicherseits erkannt hat, dass eine große Chance darin liegt.
Ich glaube, wir haben ja auch eine große Chance, dass Staat und Industrien hier wirklich, wenn sie es richtig machen, super zusammenarbeiten können. Also wichtig ist natürlich auch, um Klimaneutralität zu schaffen, dürfen nicht nur klassische Industrien auf Wasserstoff setzen. Wir haben zum Beispiel auch jetzt Stromübertragungsnetzbetreiber wie Amprion und Tenet. Die wollen zum Beispiel ein Gemeinschaftsunternehmen gründen, aus der Gasbranche heraus, um in Norddeutschland Anlagen zu betreiben. Und auch die Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber Gas haben jetzt einen Plan vorgelegt, über ein 5.900 Kilometer langes Netz aus Wasserstoffpipelines.
Ziemlicher Vorteil, man kann nämlich dann auch einfach die Gasnetze, also sprich die Pipelines für das Gas, was jetzt eben durch diese Pipelines geleitet wird, direkt nutzen und einfach, ich sag mal so, nach und nach umschichten. Natürlich ist Gas nicht sofort ersetzbar, ne? Also ist ein fossiler Energieträger, der weiterhin Bestand haben wird, aber ja doch irgendwann im Weg stehen wird in Sachen Ziel Klimaneutralität. Deswegen eigentlich eine super Sache, dass man hier
Thema
nicht
Infrastruktur,
neu ausbauen muss. Ne?
Wir haben es ja auch in unserer Aktienanalyse gesehen, E.ON ist da ja auch ein großer Netzbetreiber, könnte ja auch ein möglicher Profiteur sein, um das mal kurz vorwegzunehmen. Ich würde ganz gern mal mit dir ins Ausland blicken. Du weißt ja, eigentlich wären ja die Olympischen Spiele dieses Jahr in Japan gewesen und Japan wollte dies nutzen, um wirklich auch so ein bisschen Werbung für eine ganz besondere Technologie zu machen. Und ich hatte es ja mal erzählt, ich war ja mit meinem Bruder in Tokio und da waren wir ja auch bei Toyota in so einem Innovationsforschungslabor, was für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Und da haben sie ein Wasserstoffauto vorgestellt, was mit 1,8 Liter Wasserstoff 100 Kilometer schafft. Also eigentlich eine richtig coole Sache. Toyota will jetzt zum Beispiel auch über 100 Wasserstoffbusse bei den Olympischen Spielen einsetzen, um wirklich für die Brennstoffzelle zu werben. In einem Stadtteil von Yokohama in Hiyoshi stehen ja auch schon so kleine graue Kästen. Die sind ungefähr 2 Meter hoch, also fast genauso groß wie ich. Und es ist eine Art Bonsai-Blockheizkraftwerk. Und das ist einfach, das ist von Panasonic. Und das sind regionale Brennstoffzellenkraftwerke. Und das finde ich auch eigentlich super innovativ, auch von Panasonic, auch da ein bisschen ziemlich unterschätzt, weil Panasonic ja auch zum Beispiel in der Batteriebranche, ziemlich, also in der Batterie, im Segment Batterien, Elektrobatterien, doch schon stark vertreten ist.
Genau, auch wird der Wasserstoff in Japan eben sehr stark geschätzt und ein Marktforscher sagte schon letztes Jahr voraus, dass der weltweite Markt für Brennstoffzellen von 2018 bis 2030 um das 23-fache sich also auf 40 Milliarden Euro ausdehnen könnte. Also hier ein wahnsinniger Wachstumsmarkt tatsächlich. Und das hat auch Südkorea erkannt, die zum Beispiel mit Hyundai ziemlich prominentes Beispiel haben. Und auch in China. Und das ist ja auch wichtig, wenn das China für sich erkennt, sollen 10% des Energiebedarfs durch Wasserstoff gedeckt werden bis 2050. Und dabei natürlich immer noch begleitend der Ausbau der erneuerbaren Energien, die das eben auch möglich machen.
Wir halten also fest, die Wasserstoff-Euphorie ist wirklich groß. Die Frage ist ja jetzt nur, woher soll denn dieser ganze grüne Strom kommen?
Genau, mal zur Einordnung ist es vielleicht ganz interessant. Aktuell tragen Wind und Sonne derzeit mit 180 Terawattstunden pro Jahr bei der Stromerzeugung bei. Und allein die Chemieindustrie, die würde 3-mal so viel benötigen und das allein in Deutschland. Das
Hammer.
Ist schon Wahnsinn, also was da auch für ein Hebel entstehen könnte. Und wenn das Ganze CO2-neutral geschehen soll, brauchen wir also hier wirklich einen stärkeren Ausbau an erneuerbaren Energien. Und Wasserstofffans sehen da aber auch überhaupt kein Problem, denn man hätte ja auch die Chance, dann Länder oder auch Kontinente wie zum Beispiel Afrika dann einfach auf, ich sag mal, mit zu nutzen und da als Chance zu sehen, dass auch dort endlich mal Wohlstand entstehen kann, weil sie was liefern können.
Finde ich schon ziemlich interessant eigentlich auch der Ansatz, also diesen Ansatz, oder? Wie siehst du das?
Ja, da scheint auch permanent die Sonne, dort sind auch große Teile sehr windig, Wüsten. Was natürlich super wäre für die Windkraftwerke. Also hier ist, glaube ich, viel Chance da auch für Afrika.
Auf jeden Fall. Jetzt ist natürlich die Frage, wie könnte man Wasserstoff spielen? Ich habe mal mitgebracht einen ETF. Den gibt es zum Beispiel von iShares Global Clean Energy. Hier hat man 44 Unternehmen aus diesem Bereich, also saubere Energien dabei. Dazu gibt es einen Index, das ist natürlich, wir haben ja gesagt, wir haben eine ziemliche Euphorie, haben wir gerade gesagt, es gibt einen Index E-Mobilität durch Wasserstoff und wir haben ja jetzt eigentlich gesehen, die Chancen sind ja eigentlich eher in der Industrie als bei uns, also als nur bei der E-Mobilität und da gibt es ein Zertifikat von Morgan Stanley und dieses Zertifikat ist endlos, hat auch keinen Hebel drin und hat 200% in den letzten 12 Monaten gemacht, also das geht natürlich völlig durch die Decke, oder?
Ja, absolut.
Dazu gibt es noch einen Fonds von DNB, Renewable Energy. Auch hier setzt man natürlich auf saubere Energien. Das ist jetzt, was man so, wenn man den gesamten Markt mitnehmen will. Marcel, welche Aktien hast du uns denn mitgebracht?
Genau, denn auch Einzelwerte könnten hier natürlich dazu beitragen, dass man im Depot Wasserstoff abbildet. Wir sind große Fans, Philipp, ich glaube von Linde und Air Liquide, denn hier hat man einfach auch die Industriegase insgesamt mit drin und die sind natürlich auch Riesenprofiteure von dieser ganzen Wasserstoffthematik und das Schöne ist, es geht am Halbgrad vorbei. Das heißt, Air Liquide und Linde steigen jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig, wie das eben diese spekulativen Varianten sind, wie, ja, haben wir alle schon mal gelesen, Neil oder eben auch Ballard Power oder Black Power, die ja erst kürzlich wieder knapp zweistellig gestiegen sind. Also hier ist auch eine gewisse Hype und Euphorie gerade drin. Hier muss man aufpassen, bevor man einsteigt, würde ich vielleicht jetzt aktuell nicht empfehlen. Nebeneffekte sind vor allen Dingen auch die Solar- und Windenergie, die wir schon angesprochen haben. Hier bietet sich vielleicht sogar auch relativ spekulativ, aber Solar Edge an oder auch Enphase Energy, die beide schon gewinnen, abwerfen, also hier auch schon ordentlich arbeiten. Auch die deutsche 7C Solarparken könnte sich hier anbieten. Und wer wird natürlich trotzdem auch profitieren? Die Versorger und die Netzbetreiber wie zum Beispiel E.ON, RWE und natürlich auch die amerikanischen Werte wie Next Era Energy oder eben Southern Company.
Ja.
Philipp, wie bist du denn eigentlich investiert in dem Thema?
Aktuell über Air Liquide. Wir hatten ja auch im Vorgespräch schon gesprochen, wie wäre es mit einer Linde.
Bei Linde muss man natürlich auch.
Sie sitzen jetzt in Irland nach ihrer Fusion. Da ist die Quellensteuer natürlich hoch. Air Liquide gefällt mir doch ganz gut. Und ich persönlich bin auch froh, weil nach dem, was wir so rausgearbeitet haben, glaube ich schon, dass die Zukunftschancen mehr in der Industrie sitzen. Und eine Linde, eine Air Liquide oder auch eine Air Product sitzen natürlich schon direkt bei der Industrie, bei den Kunden, direkt vor Ort. Und deswegen glaube ich, ist da doch mit das größte Potenzial. Aber man sieht auch, finde ich, durch zum Beispiel so Zertifikate, damit wird richtig Geld verdient von der Finanzbranche. Ja, man geht jetzt einfach voll auf diesen Trend E-Mobilität, setzt sich dafür ein, hypt das auch ziemlich hoch. Aber man, glaube ich persönlich, kann sich auch hier ganz schön die Finger verbrennen. 7C Solarparken finde ich noch ziemlich interessant und auch E.ON. Wie bist du investiert? Wie
genau.
Siehst du es?
Also bei den Industriegasen ebenfalls über Air Liquide, auch wenn hier die Quellensteuer auch nicht so attraktiv ist.
Aber gut. Es gibt die Gratisaktie
genau,
alle zwei Jahre.
Genau, Air Liquide hat da ja recht tolle Programme. Spekulativ habe ich eine ganz, ganz, ganz Mini-Position von Neil, aber es ist eher wirklich eine Spaßposition. Die ist jetzt zwar ziemlich deutlich im Plus, aber wie gesagt, wer jetzt einsteigen will, ich würde absolut zur Vorsicht raten. Hier gibt es gerade wirklich einen Hype. Wenn man mal nur mal bedenkt, Neil ist gerade über 2 Milliarden Dollar wert als Unternehmen und macht Umsätze in 2020, also auch dieses Jahr, 68 Millionen.
Mensch, die sind ja besser bewertet als unsere CrowdStrike.
Das ist also wirklich schon eine extrem hohe Bewertung. So sollte man aufpassen, sich nicht zu hoch einzukaufen. Außerdem bin ich bei Enphase Energy und auch bei NextEra Energy investiert. Genau, das ist natürlich die Chance, die man hier auch in Zukunft sehen kann.
Jetzt interessiert uns natürlich, wie bist du, lieber Zuschauer, eigentlich in diesem ganzen Thema Wasserstoff investiert? Wo siehst du Chancen und Risiken?
Und als Fazit vielleicht kann man hier ziehen, Wasserstofftechnologie, also mir hat das ein bisschen die Augen geöffnet. Ich finde das nochmal interessant, was man alles, also auch gerade das ganze Thema Industrie und dass man hier schon wieder aus fortschrittlichen Technologien erkennen kann, dass das Thema Klimaerwärmung wirklich angegangen werden kann und das auch machbar ist.
Und profitabel, so wie
und
es
sich sogar anhört, profitabel ist. Ich glaube, immer wenn ein Markt irgendwo was erweitert, ist es auch gut, dass sowas wie Fridays for Future da wirklich den Finger in die Wunde legen und hier sagen, keine Kompromisse, wir müssen umstellen. Das ist eine absolute Priorität, die wir nur unterstreichen können. Und ich finde es super, dass dann eben auch hier Lösungen präsentiert werden. Und so kann man vielleicht auch die Generationen von Alt und Jung auch wieder ein bisschen vereinen in Sachen Zukunft.
Genau. Also jetzt schreib uns gerne in die Kommentare, wie bist du investiert? Wir würden uns freuen. Ich würde sagen, wir machen den Deckel drauf. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.